Der heutige Predigtext steht im Lukas-Evangelium, das Kapitel 16, die Verse 1 bis 18. Kapitel 16, die Verse 1 bis 18. Das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern zu sich und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ermahnung zum treuen Dienen. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Er könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes: Von da an wird das Reich Gottes verkündigt, und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich vor seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Ich darf nur bitten vorher. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was Jesus da sagt, ist ja nicht leicht ist. Und wir bitten dich, dass wir in diesen Gedanken, die er gibt, ihm noch folgen können. Und ja, dass du unsere Herzen auftust für dieses große Wort, das Jesus da hat. Amen. Es ist wirklich kein leichtes Gleichnis. Und ihr könnt gar nicht wissen, wie dort bei uns daheim es hinter dem Tisch auf und ab gegangen ist. Wer ist der Herr und was ist da wirklich jetzt damit gemeint? Und ich habe gelesen natürlich in der Vorbereitung, und da bin ich auf eine Vorbereitung gestoßen, das ist von der Fakultät Linz gewesen, also von der Theologischen Fakultät Linz, habe ich dann an Daniel geschrieben, und da steht glatt drin, ob man denn überhaupt einen Sonntagschristen dieses Gleichnis zumuten kann, ob man das nicht überhaupt auslassen sollte. Ernsthafte Diskussion. Na gut. Der große Kontext ist, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Von dem geht das Ganze aus. Das sind dann vier Gleichnisse, die kommen, aber eigentlich ist das der Beginn des Ganzen. Jesus isst mit Zöllnern und Sündern. Und das war für die Pharisäer, das war schlimm für die Pharisäer. Sie haben geglaubt, er vergeudet dieses Glaubensgut der Juden, indem er mit ihnen Zeit verbringt, sie mit ihnen abgibt. Da war es komisch, dass sie zu ihm gekommen sind. Er ist nicht zu ihnen gegangen, sie sind zu ihm gekommen und er hat Zeit mit ihnen verbracht. Wenn man weiterschaut in diesen großen Kontext, dann sieht man, dass es um viel Verlorenes geht und das wieder gewonnen wird. Der verlorene Sohn, zuerst das Geld, das Schaf, der verlorene Sohn. Es geht um Verlust vom Vermögen. Am Ende beim reichen Mann, dem armen Lazarus, geht es um das verlorene Leben. Es geht um Verlorensein und um Gewinnen. Und wenn man in den näheren Kontext noch reinschaut, dann war der verlorene Sohn, der hat sein eigenes Vermögen vergeudet. Das hat ihm der Vater gegeben, die Erbschaft. Und er hat sein Vermögen und sein Leben vergeudet. Und bei diesem Gleichnis, da geht es darum, dass jemand das Vermögen des anderen offensichtlich vergeudet. Das Wort vergeuden ist in beiden Gleichnissen das gleiche. Es geht um Vergeuden von Leben und Vermögen. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, keines von dem Vermögen hat derjenige selbst erwirkt. Nicht der verlorene Sohn, der hat es von seinem Vater gekriegt. Und nicht der ungerechte Verwalter, der hat es von dem reichen Mann gekriegt. Schauen wir genau hin. Jesus spricht jetzt zu den Jüngern. Das ist ganz interessant. Er hat jetzt sich zu den Jüngern gerichtet mit diesem Gleichnis. Und die Antwort der Jünger, die bleibt offen. Aber nicht die Antwort der Pharisäer. Sie haben ihn daraufhin scharf kritisiert. Wieder einmal. Der reiche Mann, der hat einen Verwalter. Und der Mann muss ziemlich reich gewesen sein. Denn nur zwei von diesen Schuldnern werden erwähnt. Nur zwei. Und die schulden ihm 4000 Liter Olivenöl und 40 Kubikmeter Weizen. Und das ist nicht Vermögen, das sie haben, sondern das ist der Pacht wahrscheinlich, den sie zahlen. Für das, dass sie diese riesige Agrarfläche, dass sie die nutzen dürfen, für sich als Pächter. Und das war der Pacht, den sie zu zahlen hatten. Seine Agrarfläche war, glaube ich, so groß, dass dieser reiche Mann einen Verwalter einsetzen musste, weil er gar nicht selbst damit zustande gekommen wäre, mit all seinen Aufgaben. Also hat er das delegiert an einen Verwalter, an einen Treuen. Aber der wurde plötzlich angeklagt von Fremden. Wir wissen nicht genau wieso, ob das Absicht war, was er da gemacht hat, oder ob es Unfähigkeit war. Jedenfalls klagen sie ihn an, oder kommen zu dem großen Herrn und sagen, dieser, dein Verwalter, der vergeudet dein Vermögen. Die Situation des Verwalters ist prekär, oder? Er weiß, jetzt verliert er seinen Job. Es wird ihm die Kündigung ausgesprochen, der Herr spricht ihm die Kündigung aus. Er haut ihn nicht raus. Er feuert ihn nicht sofort. Es ist nicht eine fristlose Entlassung, die er macht, sondern er sagt ihm, du wirst deine Verwaltung aufgeben. Du wirst entlassen werden. Aber jetzt stell noch deine Bücher zusammen. Bereite mehr oder weniger das vor, was dein Nachkomme machen wird, damit er Einsicht hat in dem allem, was du verwaltet hast. Wenn man das Bild so zurechtrichtet, dann merkt man, vielleicht ist dieser Verwalter gar nicht so brutal schlecht, weil der Herr hat ihn nicht rausgehauen. Sondern er hat gesagt, so geht es nicht, wir brauchen deinen Nachfolger, bereite deine Nachfolge vor. Und da macht dieser Verwalter etwas, was zur Sprengfalle in diesem Gleichnis wird. Er erlässt ganz eigenmächtig die Schulden der Pächter. Und zwar einen gewaltigen Teil. 50% für den einen und 20% für den anderen. Ich weiß nicht, was am Ende mehr wert war, ob nicht die 20% gleich viel wert waren wie die 50% Weizen und Öl. Jedenfalls, er hat das selbst ermächtigt, durchgeführt. Und wenn man das, wenn man darüber nachdenkt, dann vergeudet er zuerst das Vermögen dieses Herrn aus Unfähigkeit oder weil er nicht sorgsam genug umgegangen ist oder nicht mit entsprechender Pflicht und Engagement oder vielleicht, weil es ihm einfach nicht so wichtig war. Das wissen wir nicht. Und dann erhöht er sozusagen den Verlust noch mehr für seinen Herrn, indem er den Pachtzins senkt. Was würden denn wir tun mit so jemandem? Wir würden den wahrscheinlich hochkantig raushauen, wenn wir draufkämen. Und die Pächter, die haben vielleicht gar nichts gewusst von dem. Die haben sich vielleicht gedacht, aha, das ist alles ausgemacht. Das ist eine ausgemachte Geschichte. Und es war vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man den Pacht reduziert hat, weil das ist oft abhängig gewesen davon, was der Ertrag war. Wenn der Ertrag nämlich schlecht war, dann hat man einen vorab ausgemachten Pacht reduziert. Und vielleicht war das auch so eine Situation, dass dieser Verwalter hergegangen ist und hat gesagt, du, jetzt müssen wir da das reduzieren. Aber sein Herr hat nichts gewusst davon. Das Ganze war ein ziemlicher Clou. Denn was werden die Pächter gedacht haben? Die Pächter werden gedacht haben, dieser Verwalter, der setzt sich für uns ein. Und er hat beim Herrn Anspruch genommen oder hat dort gerungen darum, dass wir diesen Pacht reduziert bekommen. Und für den Herrn war die Situation dann gar nicht mehr so einfach. Er konnte es nicht einfach so locker wieder rückgängig machen. Der Verwalter steht gut da und der Herr steht gut da. Und jetzt plötzlich müsste der Herr hergehen und das alles wieder rückgängig machen. Das wäre ein ziemliches Desaster. Das wäre heute nur ein Desaster. Das war ein Clou. Und dann sagt, oder steht da in der Bibel, und der Herr lobte seinen Verwalter. Er hat in dieser Geschichte wegen gelobt. Er hat ihn nicht gelobt der Dinge, da steht nichts da, dass das rechtmäßig war. Da steht überhaupt kein Wort davon da. Jesus sagt nicht, und der Verwalter sagt, und der Herr sagt nicht, dass das rechtmäßig war. Er sagt nur, dass die Aktion klug war. Und offensichtlich können Gerechtigkeit, Recht und Klugheit ziemlich weit auseinandergehen. Und ihr alle kennt sicher auch Ocean Eleven, oder? Der Film, wo die mit einem ziemlichen Clou die Bank ausrauben. Und wir alle freuen uns eigentlich über die Klugheit dieser Banditen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, geht es da um Ähnliches. Es geht nicht um Recht und Gerechtigkeit, sondern es geht um die Klugheit, die dahinter steckt. Die große Frage ist nur, wer ist der Herr in dieser Auseinandersetzung? Wer ist mit diesem Herrn gemeint? Ist es Jesus, der sagt, das ist der Herr? Oder ist es der Herr, der der Verwalter ist? Und wenn man dann in den Büchern nachliest, dann merkt man, keiner hat die richtige Antwort. Aber es ist schon ein bisschen schwierig, wenn man sagt, da ist jemand anderer gemeint jetzt, als dieser Herr, der große, reiche Mann. Ich sage euch jetzt, ich glaube, dass dieser reiche Mann gesagt hat, du bist klug. Aber vielleicht kann es auch sein, dass Jesus einfach gesagt hat, der ist klug. Aber wenn der reiche Mann sagt einfach, du bist klug, und das ein Bild wäre für etwas, das was noch viel höher wäre, dann ist das natürlich schon ein erstaunliches Gleichnis. Oder? Dass jemand hergeht und sagt, okay, das war jetzt da was überhaupt nicht rechtens, aber es war klug. Und dafür lobe ich dich. Jesus sagt was dazu, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes. Wenn es darum geht, sie Freunde für die Zukunft zu machen. Um das geht's, oder? Es geht um die Klugheit, sich Freunde für die Zukunft zu machen. Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, solange es ihn gibt, sagt Jesus. Er hat mit unrechtigen oder unrechtmäßig verwendeten Vermögen sich Freunde gemacht für die Zukunft. Und Jesus sagt, macht das Gleiche mit diesen ungerechten Mammon, solange es ihn noch gibt, damit ihr dann in den ewigen Zelten aufgenommen werdet. Und ich habe mir gedacht, habe ich überhaupt eine Vorstellung von dem? Begreife ich das überhaupt, was Jesus da sagt? Verstehe, was es überhaupt bedeutet, Freunde für die Zukunft zu machen? Wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, ist das so gewaltig, dass Jesus sagt, es gibt etwas, wo Klugheit und Ungerechtigkeit auseinandergeht. Aber wir haben keine Vorstellung, was es bedeutet, für die Zukunft Freunde zu machen. Menschen zu finden, ihnen das Evangelium zu erklären, die in der Zukunft sagen, danke, dass du mir das gesagt hast. Im Grunde genommen ist das Gleiche der Verwalter, was der Verwalter macht, Güter für uns. Wir haben nichts für uns selbst gemacht. Oder? Alles, was wir haben, ist uns letzten Endes geschenkt. Die Frage ist, wie setzen wir es ein? Und manches von dem, was wir haben, müssen wir zugeben, ist nicht sauber. Manches, was wir von dem haben, vor allem das Geld, nicht das Geld ist schmutzig, aber das System dahinter, das ist schmutzig. Weil es so oft ist, dass es nicht für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Aber wir haben es. In der eigenen Hand. Das gehört nicht uns. Und es wird noch andere Dinge geben in unserem Leben, die vielleicht nicht ganz sauber sind. Und nicht ganz klar ausgerichtet sind auf Recht und Gerechtigkeit. Aber die Frage ist immer, wie verwenden wir das? Verwenden wir es für die Zukunft, um Menschen von Jesus zu erzählen, von der Ewigkeit zu erzählen, damit sie die Ewigkeit erlangen können. Jesus legt dann dieses Gleichnis aus und er gibt vier Prinzipien wieder, um die es eigentlich geht in dieser Frage. Und das erste ist, was er sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Stimmt das? Wer im Geringsten treu ist, ist es auch im Großen? Wenn ich es richtig verstehe, dann sagt Jesus nicht, es geht nicht um die Fähigkeit, Großes zu verwerten oder Großes umzusetzen oder Großes zu verwalten oder Großes vielleicht noch größer zu machen. Dahinter steckt ein Prinzip, wer im Kleinen treu ist, wird seinem Großen treu sein. Das ist treu. Nicht Fähigkeit. Wenn wir treu sind, dann sehen wir das im Kleinen und im Großen. Weil treu sein ist eine Tugend, ist eine Charaktergeschichte. Ist etwas, was Gott in uns mehr und mehr bewirkt. Wer im Kleinsten treu ist, ist es auch im Großen. Irgendwie können wir das vielleicht noch verstehen. Jesus geht aber dann her und macht das zweite Prinzip und er dreht das Ganze um und er sagt, wer im Geringsten untreu ist, das ist auch in den großen Dingen. Manchmal denke ich mir, Gott, wenn du mir doch was Bedeutendes in die Hand geben würdest, etwas Großes, dann würde ich mir eine hauen und dann würde ich schauen, dass ich das richtig mache. Aber Jesus sagt, nein. Die Voraussetzung, dass du im Großen nicht untreu bist und das richtig machst, ist, dass du auch im Kleinen nicht untreu bist. Nicht erst, wenn wir was Großes bekommen, dann werden wir treu. Wir brauchen zuerst das Kleine, wo wir treu sind, dann sind wir auch im Großen. Und auch wenn wir im Kleinen nicht untreu sind, dann sind wir es auch im Großen nicht. Wir verdrehen das manchmal. Wir glauben, wir werden erst dann treu, wenn wir was Großes, Bedeutendes in unsere Hand gelegt bekommen. Und Jesus geht weiter mit dem dritten Prinzip. Er sagt, wer mit dem ungerechten Mammon nicht treu umgeht, wer wird einem das Wahrhaftige anvertrauen? Ich finde, das ist noch tiefer. Wer mit dem Ungerechten nicht treu umgeht, mit dem wir ständig irgendwie konfrontiert sind, keiner von uns kann sich der Ungerechtigkeit entziehen. Wir sind jeden Tag damit irgendwie konfrontiert. Wer mit dem ungerechten Mammon nicht treu umgeht, wem wird oder wer wird dem das Wahrhaftige geben? Was ist das Wahrhaftige? Der Mammon ist irgendwie ein Götze, so beschreibt er es, oder? Der Mammon ein Götze. Und die Frage ist, wie wir diesen Mammon, diesen Götzen verwenden. Verwenden wir wie jeden Götzen letzten Endes für uns, weil das ist ja das Prinzip des Götzen, er soll was für uns machen. Oder verwenden wir es letzten Endes für den Herrn, das Ungerechte. Das Ungerechte kann für uns zum Götzen werden. Aber Jesus sagt, wenn du das nicht begreifst, dann wer wird dir das Wahrhaftige geben? Und das Wahrhaftige, was immer das ist, die Ewigkeit, das, was wahr ist, das Tiefe, das Ehrliche. Und das vierte Prinzip, wer im Fremden nicht treu ist, wer wird das Seine bekommen? Also wer im Fremden nicht treu ist, wer wird das Seine bekommen? Wenn ihm den nicht treu ist, was mir nicht gehört, bekomme ich dann das überhaupt, was mir gehört? Sagt Jesus da. Wer im Fremden nicht treu ist, wer wird überhaupt das eigene bekommen? Und ich denke, Jesus meint, das, was uns längst zu eigen ist, was uns längst gegeben ist, ist das Erbe. Das Erbe Gottes, das er uns schon alles gegeben hat. Eigentlich hat er uns schon alles gegeben. Oder? Er hat uns schon gesagt, wir haben schon alles bekommen. Und er warnt uns davor und sagt, wenn du im Fremden nicht treu bist, wie sollst du dann das bekommen, was dir schon längst gegeben ist? Es ist ja brutal hart. Eine harte Warnung, oder? Die er uns da gibt. Wer im Fremden nicht treu ist, und das ist der Mammon, das Geld. Das ist das, was uns gegeben ist, ist die Umwelt. Das ist das, was unseren Menschen gegeben worden ist, die wir betreuen, mit denen wir mitgehen. Das ist der Arbeitsplatz, den wir haben, der uns gegeben ist. Nichts haben wir uns gemacht, alles ist letzten Endes fremd für uns. Und Jesus geht her und sagt, wenn du das, was fremd ist, nicht treu bewertest, wie wirst du das bekommen, was dir schon längst gegeben ist? Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger die Ohren aufgespreizt haben. Aber wir hören keine Antwort von ihnen. Sondern wir hören die Antwort von den Pharisäern. In all diesen Punkten geht es darum, was Jesus da sagt, dass er uns etwas anvertraut. Und die Frage ist, wie wir es letzten Endes verwenden. Und nochmal, Klugheit trennt Jesus da von Recht und Gerechtigkeit. Und ich möchte nicht da noch mehr eingehen, aber ich glaube nochmal, wenn er sagt, es sind die Kinder dieser Welt schlauer als die Kinder des Lichtes, dann ist das eine ziemlich harte Kritik an uns, an die Jünger, an uns Christen manchmal, oder? Die wir uns nicht vorstellen können, wie wichtig es ist, dass wir die Zukunft uns organisieren. Und zwar nicht, indem wir da reinkommen, weil das ist klar, das hat Jesus für uns gemacht. Sondern was dort in der Zukunft passiert mit uns. Dass ihr aufgenommen werdet in die ewigen Zelte, bedeutet, dass ihr dort Beziehungen habt und Freunde habt, eine ganze Ewigkeit. Was das für uns bedeutet, ich glaube, wir haben keine Ahnung. Und deswegen ist Jesus so hart mit diesem Gleichnis. Und er sagt nur mehr, am Ende des Prinzips ist ganz klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Mammon oder du dienst Gott. Aber wenn du glaubst, dass du zwei dienen kannst, dann täuscht du dich. Weil einer von denen zwei wird verlieren. Und dann wirst du auch die Prinzipien, die er da gesagt hat, aus den Augen verlieren. Und dann wirst du auch das alles, was für dich vorsteht und bereitsteht, verlieren. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entscheid dich. Das alles aber hörten die Pharisäer, Vers 16 dann, Vers Entschuldige, Vers 14. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Es ist schon interessant, oder? Sie hörten das, es ist gar nicht an sie gerichtet gewesen, aber offensichtlich waren sie immer dabei. Offensichtlich haben sie sich nicht abgewandt. Und sie waren geldliebend und sie hören das und sie verhöhnten ihn. Sie haben ihn einfach lächerlich gemacht. Sie haben ihn lächerlich gemacht, dass er gesagt hat, Geld ist nicht der große Wert. Sie haben ihn vielleicht sogar lächerlich gemacht, dass er so ein Gleichnis daherbringt, dass jemand jemanden klug bezeichnen kann, auch wenn er trickst. Und Jesus gibt, glaube ich, drei Antworten an den Pharisäer, an die Pharisäer. Ich glaube, er sagt, welche Typen von Menschen haben in der Ewigkeit keinen Platz? Ich glaube, das ist das, was er Jesus da jetzt als nächstes uns erzählt. Der erste Typ sind Menschen, die sich immer vor Menschen rechtfertigen. Jesus sagt, ihr glaubt, dass ihr gerecht seid. Ihr macht euch schön vor den Menschen. Ihr schaut, dass ihr immer gut vor den anderen dasteht. Aber wenn man in euer Herz reinschaut, dann sieht man den Dreck, der in euch drin ist. Solche Typen von Menschen haben keine Zukunft. Menschen, die immer darauf aussehen, dass ihr Bild, das Image passt und sich immer vor den Menschen rechtfertigen. Und nicht begreifen, dass Gott schon lange in ihr Herz reinschaut. Und sieht, dass alles anders das ist. Und wenn wir unsere Welt reinschauen, dann wissen wir, das ist unser Prinzip, das ist dieses Weltprinzip. Ständig irgendwie gut dazustehen. Immer irgendwie makellos sein müssen. Immer dafür zu sorgen, dass mein Bild das Gute ist. Und alles daran drehen, damit es so wird. Um ja nicht zuzugeben, wie es in meinem Inneren ausschaut. Jesus sagt, für die Typen ist kein Platz in der Ewigkeit. Dann sagt er, das ist schwieriger zu verstehen, seit das Evangelium verkündet wird, also seit Johannes, drängen die Menschen in das Himmelreich. Mit Gewalt, sagt er. Und ich verstehe nicht ganz, was er damit meint, aber vielleicht ist es das, dass er sagt, es gibt Menschen, die setzen für die Ewigkeit nichts ein. Denen ist das nicht wichtig. Und dabei sagt Jesus, du musst durch die enge Pforte gehen. Der Weg in den Himmel ist schwierig, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, dass es eine Kritik ist an die Pharisäer, wo er sagt, ihr setzt dafür nichts ein. Ihr glaubt, dass das von selber geht. Menschen, die keinen Einsatz zeigen, um die enge Pforte oder an die enge Pforte zu gelangen. Und das Dritte, Menschen, die schamlos das Gebot von Gott beugen. Also er macht dann ein Beispiel und ich glaube, dass das nicht von ungefähr ist, was er da sagt. Er geht jetzt her und bringt ein Beispiel über den Ehebruch. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Es gibt wahrscheinlich viele andere Beispiele, die einer vorwerfen könnte, wo sie heucheln. Aber er sagt einer, ihr habt den Ehebruch legalisiert. Die Ehe, die eigentlich die tiefste Beziehung ist unter den Menschen, die man sie machen kann, die man erreichen kann. Das habt ihr einfach gebogen. Und es war damals so, müsst ihr euch vorstellen, wenn eine Frau ein verbrenntes Essen dem Mann gegeben hat, dann hat der sie von ihr scheiden lassen können. Oder wenn sie ihm nicht mehr zu Gesicht gestanden ist. Dann hat er einfach einen Schuldbrief ausstellen können und hat sie entlassen können. Unvorstellbar. Jesus geht her und sagt, so weit seid ihr gegangen, dass ihr einfach ein Gebot, das Gott gemacht hat, nämlich, dass wer in eine Ehe geht und sich scheiden lässt oder jemand andere, der geschieden ist, einfach wieder heiratet, dass ihr sagt, das ist egal. Wir können das schon drehen. Auch wenn ich jetzt nicht genauer eingehen möchte, was das genau bedeutet. Aber was Jesus ihnen vorgibt, er sagt, ihr beugt einfach Gottes Gebot. Und er sagt, bevor irgendwas von diesem Gebot verloren geht, geht Himmel und Erde verloren. Nichts davon wird jemals umgedreht werden. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass Jesus mit Sündern, damit sind Huren gemeint gewesen, auch, und Zöllnern sie abgeben hat. Und ich habe mich gefragt, ja, was wäre denn unser Bild, wenn wir das tun würden? Was ist denn unser Bild, das wir haben, wenn jemand mit Leuten zusammen ist, die vielleicht nicht handsam sind, die irgendwie schräg sind, wo man weiß, dass das Leben überhaupt nicht passt? Schauen wir uns vor diesem Bild? Sagen wir, nein, eigentlich wollen wir keine Berührung haben, weil wir dieses Bild, das wir dadurch entstehen lassen, nicht gut ist. Jesus hat mit denen verkehrt. Vielleicht haben sie geglaubt, er hat Sex mit den Huren. Oder er hat das Geld aus sie. Das war ihre Angst, dass er das große Erbe des Glaubens einfach dadurch, dass er sie mit ihnen abgibt, verwirft. Und Jesus hat gesagt, nicht einen Jota werde ich ums drehen. Nur weil ich mit diesen Menschen beieinander bin. Nicht ein Gebot, nicht ein Strichel von diesem Gebot werde ich für mein Leben ändern, nur weil ich mit diesen umgehe. Ich glaube, das ist die Herausforderung, oder? Die dabei steht. Sind wir bereit, mit diesen Dingen, die manchmal recht oder ungerecht sind, die nicht so schön sind, uns auseinandersetzen für die Ewigkeit und dabei kein Gebot beugen? Letzten Endes geht es darum, dass Jesus uns viel anvertraut hat. Und er möchte, dass wir das für die Zukunft einsetzen. Und er möchte, dass wir begreifen, wie gewaltig und wichtig das für uns ist. Dass wir unsere Zukunft organisieren. So wie dieser ungerechte Verwalter, der gesagt hat, jetzt muss ich was machen, damit ich dann nicht da stehe, ohne irgendeinen Unterhalt. Klugheit, um zu verstehen, was es bedeutet, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, für Beziehungen, für eine ganze Ewigkeit. Amen. Lass uns einmal kurz beten. Ja, lieber Vater, es ist nicht leicht auseinanderzuhalten, Klugheit und Gerechtigkeit. Und eigentlich möchten wir, dass beides zusammenpasst. Aber du wünschst dir, dass wir klug sind mit den Dingen, die wir in der Hand haben, die manchmal nicht gerecht sind, nicht recht sind und vielleicht nicht recht ausschauend. Du möchtest nicht, dass wir das Gebot ändern. Du möchtest, dass wir Menschen gewinnen für die Ewigkeit. Und du möchtest, dass wir begreifen, wie gewaltig diese Ewigkeit ist. Dass alles, was verloren ist und wieder gewonnen wird, unvorstellbar groß ist. Und dass du dein ganzes Leben dafür gegeben hast, damit Verlorenes wiedergewonnen wird. Und dass wir das, was du uns zugesagt hast, auch wirklich erleben dürfen. Amen.